ARD. Sprechen wir über Mord. Die Wahrheit im Fitness-Tracker. Der SWR-Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Jetzt sitzen wir schon seit einigen Jahren hier miteinander, immer wieder im Studio, sprechen über Gott und die Welt, Jura und das Leben drumherum. Aber bei Ihnen bin ich mir immer noch nicht sicher, wie eigentlich Ihr Verhältnis zur Technik ist. Das konnte ich immer noch nicht so richtig ergründen. Egal ob moderne Haushalts-, audiovisuelle oder Computertechnik. Ich erlebe da einerseits immer bei Thomas Fischer ein ungeheures Wissen und Detailkenntnis bis in die Tiefe der Preisliste. Und andererseits sagen Sie mir dann immer wieder, aus meiner Sicht wenig glaubhaft, dass Sie sich ja eigentlich gar nicht auskennen. Ich mache die Probe aufs Exempel. Wir sprechen heute über Smartwatches und Fitness-Tracker. Wie viele haben Sie davon?
0,0.
Warum? Eigentlich sind das doch Themen, die Sie interessieren, oder? Schritte zählen.
Gut, dass Sie nicht gesagt haben, die Sie interessieren müssten.
Nein, habe ich nicht.
Wenn ich Sie so sehe. Nein, ich habe keinen, weil ich interessiere mich natürlich für meinen Blutdruck, für meine Cholesterinwerte und für vielerlei andere medizinische Daten, die ich allerdings regelmäßig von Spezialisten zu erheben pflege.
Aber diese ganzen neumodischen Erkenntnisse, dass einem ja auch die Uhr sagen könnte, ich will jetzt nicht sagen, dass das Kammerflimmern beginnt, aber zumindest wie viel ich mich bewegt habe, wie viele Stufen das jetzt waren. Ich mache das insbesondere nach Städtebesichtigungen eigentlich immer total gerne, dass ich mir angucke, wie viele Schritte sind es gewesen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie ein unbedingtes Ziel hätte, sondern weil ich es faszinierend finde, wenn man zuletzt irgendwie Rom erkundet und dann feststellt, wow, das waren echt wirklich ziemlich viele Stufen und Schritte.
Nein, das ist mir, muss ich ehrlich stellen, es ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich benutze natürlich die modernen Kommunikationsmittel, aber eine Smartwatch brauche ich nicht. Ich habe andere Watchen mechanischer Art und mit denen bin ich glücklich. Ich schaue auf die Uhr, um mal nachzugucken, wie spät es ist.
Und wüssten Sie jetzt, wo in Ihrem Handy die Schrittzahl ja unweigerlich gespeichert ist und haben Sie schon mal reingeguckt oder auch völlig wurscht?
Erstens weiß ich es nicht, zweitens weiß ich, dass ich irgendeine App habe, die das zählen soll, drittens habe ich da noch nie reingeschaut. Also wirklich noch nie.
Die Kripo hat es in unserem heutigen Fall definitiv anders gemacht und deswegen sprechen wir hier intern auch immer vom Fitnessuhrfall und vielleicht auch in diesem Fall ein bisschen besonders nennen wir diesen Fall lieber nach dem Ermittlungswerkzeug Uhr als nach dem Opfer, weil es in unserer Redaktion einen Menschen gibt, dem der Fall sehr nahe geht, weil er das Opfer kannte. Und auch unsere Reporter haben in der Berichterstattung erzählt, dieser Fall hat in der Region sehr viel Aufmerksamkeit auch deswegen erregt, weil das Opfer, die Frau, nicht nur in der Stadtverwaltung, dort im Bauamt gearbeitet hat, sondern auch einen Nebenjob in der Gastronomie hatte und vor Ort gleichermaßen bekannt und beliebt war. Hören wir mal rein.
Im Mordprozess um eine getötete Frau in Philippsburg wurde der Ehemann zu einer Gefängnisstrafe von 12 Jahren wegen Totschlags verurteilt.
Der damals 36-Jährige soll seine gleichaltrige Frau mit mehreren Messerstichen so schwer verletzt haben, dass sie anschließend starb.
Die 30-köpfige Sonderkommission hat Zugang zu digitalen Daten, wie beispielsweise Handydaten, und kann auch das auswerten.
Im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft sahen die Richter allerdings kein Mordmerkmal.
Eine gescheiterte Ehe in Philippsburg könnte ich den Fall jetzt auch nennen, aber viel besser zusammenfassen kann den ganzen Sachverhalt Isabel Demme.
Die Polizisten haben früh Zweifel an der Geschichte, die der Ehemann ihnen erzählt. Er sei mit den beiden Kindern, 2 und 4 Jahre alt, am Rhein gewesen, sagt der 37-Jährige. Als sie in ihr Haus in Philippsburg im Landkreis Karlsruhe zurückkehrten, habe seine Frau schwer verletzt im Flur gelegen. Gegen 15 Uhr wählt er den Notruf. Es ist Samstag, der 18. März 2023. Rettungskräfte kämpfen vergeblich um das Leben der 36-Jährigen. Die Frau stirbt. Sie wurde mit 26 Messerstichen getötet. Schränke und Schubladen im Haus sind durchwühlt. Der Ehemann sagt, mittags seien 2 Osteuropäer da gewesen, die ihn auf sein Auto angesprochen hätten. Doch Anhaltspunkte dafür, dass Fremde ins Haus eingedrungen sind, gibt es nicht. 5 Tage nach der Tat wird der Ehemann festgenommen. Im November 2023 beginnt vor dem Landgericht Karlsruhe der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Ehemann Mord vor. Sie geht davon aus, dass er seine Frau getötet hat, weil er mit einer anderen Frau ein neues Leben beginnen wollte. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft fürchtete er, bei einer Scheidung Kinder und Haus zu verlieren. Dass er eine Geliebte hatte, räumt der Angeklagte vor Gericht ein. Zu den Tatvorwürfen äußert er sich nicht. Die Ermittler rekonstruieren das Tatgeschehen anhand der Fitnessuhr der Frau, des iPhones ihres Mannes und der Aufnahmen einer Überwachungskamera vor dem Haus ihrer Nachbarn. Die Fitnessuhr, die die Frau am Tattag am Handgelenk trug, hat die Anzahl ihrer Schritte aufgezeichnet, auch ihren Puls. Um 13.39 Uhr steigt die Schrittzahl rapide an. Der Puls geht steil nach oben. Für das Gericht ein Indiz dafür, dass in diesem Moment das Tatgeschehen beginnt. 10 Minuten später sinkt der Puls ab. Schritte gibt es keine mehr. Auch nach Erkenntnissen der Rechtsmedizin ist die Frau spätestens um 14 Uhr tot. Auf der Aufnahme der Überwachungskamera ist zu hören, wie sich kurz darauf das Rolltor der Garage öffnet. Das Handy des Angeklagten ist am Tattag von 13.58 Uhr bis 14.42 Uhr in den Flugmodus gestellt. Ein technischer Defekt, so erklärt er es. Eine Lüge, sagen die Ermittler. Das Gericht vermutet, dass der Angeklagte tatsächlich am Rhein war und dort das Tatmesser entsorgt hat. Das Gericht verurteilt den Angeklagten am 12. Januar 2024 nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren. Denn die Richter können nicht ausschließen, dass es vor den tödlichen Messerstichen einen Streit gegeben hat.
Puh, das ist mal wieder so ein Fall, bei dem ich mich als Fragesteller nicht nur an einer Weggabelung wähne, biegen wir nun links oder rechts ab, sondern so viele Fragen auf dem Herzen habe, dass wir nach meinem Eindruck an einer Wegspinne mit angeschlossenem Turm und Kellertreppe stehen, Thomas Fischer. Ein bisschen anders als sonst, ich habe hier wirklich eine Liste von Fragen. Soll ich einfach mal vorlesen und Sie sagen dann, wo wir anfangen?
Ich bitte darum.
Lernen wir an dem Fall, dass sich Schweigen vor Gericht lohnt? Ist das ein klassischer in dubio pro reo Fall, hier nicht den Mord, sondern den Totschlag anzunehmen? Ist es also eigentlich auch ziemlich konsequent, dass die Verteidigung ihre Vision wieder zurückgenommen hat, nachdem sie sie zuerst eingelegt hat? Wie finden Sie diese technische Ermittlungsarbeit? Ist das ein faszinierender Blick in die Zukunft? Kann man sich denn keine bessere Geschichte ausdenken als spontan erscheinende, dubiose osteuropäische Autoverkäufer? Ist das Ausschalten des Handys in den Flugmodus über 2 Stunden schon ein echtes Belastungsargument? In welches Problem bringe ich mich eigentlich, wenn meine häusliche Überwachungskamera nicht nur Bild, sondern auch Ton aufzeichnet? Und warum kümmert das vor Gericht keinen Menschen und man verwendet es einfach trotzdem? Müssen Sie auch an Martin Walsers Roman Ehen in Philippsburg denken. Und zuletzt, ist es nicht auf eine wirklich interessante Weise ein Beleg dafür, dass dieser Roman ein geradezu flammendes Plädoyer dafür ist, dass es eben auch ohne Mord 50 Ways gibt aus vertrackten Beziehungssituationen, ohne 26 Messerstiche herauszukommen? Wo fangen wir an?
Eine interessante Liste. Ich würde nur die letzten beiden Fragen streichen wollen, weil ich den Walser nicht gelesen habe.
Oh,
ja, es muss auch Bücher geben, die man nicht gelesen hat.
Ehen in Philippsburg, der, ich bin nicht ganz sicher, erste oder jedenfalls erste bekannte Roman von Martin Walser, der sich den Namen Philippsburg ausgeliehen hat und eigentlich über Stuttgart handelt, eigentlich sowas wie ein Schlüsselroman für Stuttgart ist und aus unterschiedlichen Blickwinkeln die 50er Jahre beleuchtet, besser gesagt Männer in den 50ern, ein Sittengemälde der Bürgerlichkeit. Und da gibt es eben auch diese Geschichte des Frauenarztes Dr. Benrath, der seine Frau Birga nachhaltig mit einer Kunstgewerbehändlerin betrügt, es nicht fertig bringt, sich von ihr zu trennen, aber auch nicht fertig bringt, bei dieser Cécile zu bleiben und dann am Ende, ich glaube, nach Paris auswandert. Und das ist ein großes melodramatisches Ende, jedenfalls dieser Geschichte, aber es stirbt keiner. Ich kann das alles so klug daherreden, weil ich gestern Abend wirklich in der Vorbereitung dieses Falles mir diesen Roman nochmal aus einer schon weggepackten Kiste geholt und ein bisschen drin geschmökert habe. Aber zweifellos ist das jetzt ein seltener Triumph, den ich hier in der Romanwelt über Sie habe. In der Regel kennen Sie die Bücher und ich nicht. Also in Ordnung, streichen wir diese beiden Fragen, aber wo machen wir bei den anderen Fragen weiter?
Na, da fangen wir in der Mitte an, bei dem Zweifelsgrundsatz.
Mhm. Kein Mord, obwohl eigentlich alles nach einem ausgebufften Plan schreit.
Ja, ich würde lieber so damit anfangen, ehrlich gesagt, dass wir ja hier eine, sagen wir mal, etwas besondere Konstellation haben. Es gibt kein Geständnis, es gibt keine Zeugen und das ist natürlich immer der klassische Fall, wo dann alle sagen, das ist ein Indizienprozess, ja, und nur aufgrund eines Indizienprozesses wurde er verurteilt. Nun gibt es Indizien, auf zu Deutsch Beweisanzeichen, Hinweiszeichen sozusagen, guter und schlechter Art. Sie haben mal mehr und mal weniger mit dem indizierten Sachverhalt zu tun. Ich will mir jetzt keine Beispiele ausdenken, wo die indizielle Wirkung sehr gering ist. Bei anderen ist es sehr hoch. Ja, wenn sie Blutspuren des Opfers an ihren Händen haben, ist es ein relativ hoher indizieller Wert. Und anderes auch. Und in diesem Fall gab es halt die technischen Indizien und die motivatorischen Indizien. Und es gab aber kein Geständnis. Und der Angeklagte ist ja im Grundsatz bei seiner Einlassung geblieben, die ihm aber das Landgericht nicht geglaubt hat am Ende. Da kann man sagen, ja, er hat ja nicht gesagt, ich habe sie nicht ermordet, ich habe sie nur totgeschlagen, sondern er hat gesagt, ich war es nicht. Irgendwer war es, vielleicht zwei Ausländer, vielleicht aber auch, man weiß es nicht. Ja. Ich war es jedenfalls nicht, ich war ja gar nicht da. Und dann stellt sich die Frage, ist das jetzt eine Frage von in dubio pro reo? Das haben wir ja schon in vielen Fällen, die wir besprochen haben, zunächst mal vom Grundsatz her so erklärt, dass diese Regel im Zweifel für den Angeklagten keine Beweisregel ist, sondern eine Entscheidungsregel, also eine Beweiswürdigungsregel. Eher eine Entscheidungsregel. Also dieser Satz im Zweifel für den Angeklagten bedeutet nicht, Richter, du sollst Zweifel haben, sondern bedeutet, Richter, wenn du Zweifel hast, dann entscheide zugunsten des Angeklagten. So ist es gemeint. Also zunächst muss man mal fragen, hat das Gericht Zweifel? Und wenn das Gericht keine Zweifel hat, steht der Zweifelssatz nicht inmitten. Man kann auch nicht mit der Revision oder sonst wie rügen, das Gericht hat keine Zweifel gehabt, hätte aber welche haben müssen. Also so geht es nicht. Allenfalls auf Umwegen über
Falschbewertungen.
Aufklärungsrügen beispielsweise, ja, oder solche Sachen, das steht hier nicht an. So, und das betrifft natürlich jetzt die Einzelheiten, zum Beispiel die Frage, war der Angeklagte am Rhein oder war er zu Hause? Wenn das offen bleibt, war es halt nicht. Ja. Im Ergebnis dann, im Zweifel, dann war er halt am Rhein. Zweite Frage, war es ein Mord oder ein Totschlag? Der Unterschied besteht ja darin, dass von der Anklage behauptet wurde, der Angeklagte habe seine Ehefrau getötet aus niedrigen Beweggründen. Heimtücke kann man wahrscheinlich nicht annehmen, aber aus niedrigen Beweggründen. Weil er halt
ihrer überdrüssig war
und sich einer anderen Frau zuwenden wollte, die sich von ihm aber, glaube ich, wenn ich es recht in Erinnerung habe, schon halb oder ganz abgewandt hat. Und er wollte, so meint das Landgericht halt, ihre Zuneigung zurückgewinnen, dadurch, dass er dann Witwer mit zwei kleinen Kindern war.
Ich bin jetzt frei.
Ja, genau. Und das wäre natürlich ein niedriger Beweggrund. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, nämlich, dass man sagt, und das hat das Landgericht letzten Endes festgestellt, es kann auch so gewesen sein, dass die beiden in einen Streit geraten sind, zum Beispiel aus Gründen der Beziehungskrise, in der die waren, dass dieser Streit eskaliert ist und dass es dann in einer Aufwallung von Wut und Hass oder was auch immer zu dieser Tat gekommen ist, die sich ja, sagen wir mal, doch durch eine Übertötung sozusagen auszeichnet. Ja, also ich weiß nicht, wohin er sie gestochen hat, aber bei 26 Stichen werden wahrscheinlich mehr als einer tödlich gewesen sein. Das heißt, er hat da schon geradezu blindlings auf das Opfer eingestochen. Blindlings jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern in blinder Wut, wie man sich vielleicht so das vorstellen könnte.
Und vor allen Dingen eindeutig über einen längeren Zeitraum, weil er einmal gestochen und 26 Mal weitergemacht hat.
Ja, so ist es. Und
25 Mal.
Dafür sprach natürlich auch die Aufzeichnung dieser sogenannten Fitnessuhr, die da halt einen Pulsanstieg und rasche Schritte und so weiter registriert hat, wo man dann sagen könnte, okay, das ist der Beginn der Tat und das ist ein Tatgeschehen, was einen Konflikt darstellt. Jedenfalls ist die Frau nicht völlig überraschend von hinten
nicht hinterrücks, genau,
erstochen worden. So, und wenn man das nicht klären kann, so dass man sagt, na, die eine Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, die andere ist sehr niedrig und wir glauben jetzt einfach mit vernünftigen Gründen die eine, die hochwahrscheinliche, dann ist man halt im Zweifel und dann muss man sagen, im Zweifel ist dann halt für den Angeklagten zu entscheiden, so hat es die Kammer gemacht, ein spontanes Konfliktgeschehen war nicht auszuschließen.
Aber heißt das, dass die Fitnessuhr es am Ende möglicherweise für den Täter besser gemacht hat als ohne? Weil man zum Beispiel durch die Daten ja sagen kann, arglos kann sie gar nicht gewesen sein. Irgendwas ist da gewesen, was sie nochmal hoch affektiert hat, bevor sie gestorben ist. Ist das was, was eigentlich jetzt hier in der Gesamtbetrachtung eher dem Täter hilft?
Das weiß ich nicht genau, weil ich hier der Hauptverhandlung noch nicht beigewohnt habe. Ich kenne die Beweisergebnisse im Einzelnen nicht. Insoweit ist natürlich klar, dass es wieder verschiedene Möglichkeiten gibt. Ja, das kann auch darauf beruht haben, dass der erste Stich erfolgte oder dass er sie überraschend von hinten angegriffen hat und sie dann noch versucht hat zu fliehen. Und erst durch den ersten Angriff in diese Aufregung geriet, ihren Puls hat hochschnellen lassen und dann noch ein paar Schritte gemacht hat.
Na klar, ich meine nur, von dieser ganzen Aufregung wissen wir ja nur über die Uhr. Sonst wüssten wir ja nur, tot 26 Stiche.
Ja, aber die Uhr ist insoweit, glaube ich, kein entscheidender Gesichtspunkt. Mhm. Weil es gibt sowohl Mordvarianten, also Ablaufsvarianten, die auch den Mord zulassen würden, als auch solche, die Totschlag zulassen würden, die sich mit den Daten dieser Fitnessuhr, glaube ich, beide vereinbaren ließen. Sodass die zwar irgendwie die Sache selbst beschreibt, aber nicht zwingend jetzt die ein oder andere rechtliche Alternative. Letzten Endes konnte das Landgericht halt die Alternative 212, also Totschlag, vorsätzlichen Totschlag natürlich nicht ausschließen. Und deshalb haben sie im Zweifel zu seinen Gunsten entschieden.
Und dann ist es im Zweifel auch clever, die Revision wieder zurückzunehmen, weil irgendwie in der Konstellation Freispruch ist nicht so richtig nahe
gewesen. Das wäre eine Spekulation. Das kann auch aus anderen Gründen passiert sein, das weiß man nicht genau. Also die eigene Revision könnte ja sowieso nicht zur Verurteilung wegen Mordes führen, wegen des Verbots der Verschlechterung. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft auch Revision eingelegt hat gegen das Ersturteil. Nur dann wäre es ja denkbar und die ist ja dann nicht zurückgenommen worden. Ich glaube, nur er hat Revision eingelegt. So würde ich es jetzt mal spontan vermuten. Und das hätte nicht zu einer Verschärfung führen können, auch bei Aufhebung nicht. Also die Gründe können ganz andere sein. Die können sagen, okay, ich nehme das hin, passt schon. Ich will das nicht nochmal mir die Hauptverhandlung antun und da kommt sowieso nichts raus.
Suggestiv für Frage, lernen wir an dem Fall, dass sich Schweigen vor Gericht lohnen kann? Müssten wir die Realität zu kennen?
Das weiß man nicht. Also er hat ja nicht geschwiegen, sondern er hat halt die Unwahrheit gesagt.
Kann man sich keine bessere Geschichte ausdenken als spontan erscheinende dubiose osteuropäische Autoverkäufer? Auch eine sehr unsachliche Frage.
Ja, die ist relativ unsachlich. Man kann sich natürlich andere Geschichten ausdenken, aber die sind halt schwieriger, weil sie die Dubiosität ja irgendwie wegschaffen müssten. Egal, ob man jetzt osteuropäische Autokäufer ins Spiel bringt oder irgendwelche Außerirdischen oder völlig unbekannte Rentnerinnen. Ist ja egal, solange man die so beschreibt, dass sie auf gar keinen Fall gefunden werden können, ist halt die Nachweislichkeit schwieriger, wie wenn man sagt, da kam mein Schwager vorbei und dann bin ich gegangen oder so. Oder meine Frau stritt gerade mit ihrer besten Freundin, als ich ging, dann auch weiß ich nichts mehr.
Reisende schwedische Korbmacherinnen oder irgend sowas.
Ja, also es ist halt der Versuch, irgendeine Variante ins Spiel zu bringen, unbekannte Warns. Das ist ja dieselbe Methode der Schutzbehauptung, wie die Schränke zu durchwühlen und die Schubladen rauszureißen, um einen Raubüberfall davor zu täuschen. Das hat man ihm halt nicht geglaubt, denn warum sollten unbekannte Autoaufkäufer jetzt da die Frau ermorden, wenn sie nicht irgendwas von der wollten? Also täuscht er halt den Raub vor oder einen versuchten Raub und ja, man hat es ihm halt nicht geglaubt.
Ich glaube, es ist Agatha Christie gewesen, die quasi Verbotsregeln für Kriminalromane aufgestellt hat. Und da steht auch drin, verboten sind pro Roman mehr als ein dubioser Chinese. Also ja, na gut, also wir streichen auch die dubiosen osteuropäischen Autoverkäufer. Ich habe hier weiter auf meiner Frageliste und jetzt wird es wieder ernstlich juristisch. In welche Probleme bringe ich mich eigentlich, wenn meine häusliche Überwachungskamera nicht nur Bild, sondern auch Ton aufzeichnet? Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist eigentlich die Standardeinstellung, dass der Ton mit aufgezeichnet wird.
Ja, war das eine Überwachungskamera draußen?
Ja.
Die hat aufgezeichnet, dass da keine...
Das Rolltor auf und zu ging.
Ah, dass das Rolltor auf und zu ging. Das kommt darauf an.
Also allerspätestens, wenn die Nachbarin da vorsteht und schlecht über den Pfarrer redet und das wird aufgezeichnet, habe ich doch hier als Eigentümer der Kamera ein ernstes Problem.
Könnte möglicherweise sein, weil das nicht öffentlich gesprochene Wort ohne das Einverständnis des Sprechenden nicht aufgezeichnet werden darf.
Und öffentlich, glaube ich, hier nicht so gemeint ist, dass man draußen steht, sondern dass man sich gewahr ist, was man tut.
Ja.
Also, wollen wir als ganz vorsichtigen Service-Tipp an alle Hörerinnen und Hörer mit Überwachungskameras geben, nochmal über die akustische Aufzeichnung ihrer Kameras nachzudenken oder ihren Arzt und Apotheker zu konsultieren?
Ja, oder einen Anwalt ihres Vertrauens.
Wenn wir Fernsehen machen würden, würden wir jetzt ihre Nummer einblenden.
Ja. Gottlob hat die Frage jetzt ja mit unserem Fall praktisch nichts zu tun.
Naja, vielleicht doch. Die Kammer hat das ja benutzt in
der Argumentation. Ja, sie hat es benutzt, aber ich denke, das darf sie auch benutzen.
Kein Beweisverwertungsverbot.
Dass die Nachbarin, es gibt ja nach meiner Kenntnis keine Nachbarn, die ihn angezeigt haben wegen Verstoß gegen § 201 StGB. Und sie hat aufgezeichnet, nicht das gesprochene Wort, sondern das Quietschen einer Tür. Und die wird wahrscheinlich in ihren Rechtsgütern nicht beeinträchtigt sein.
Das ist ein interessanter Gedanke. Wir vertreten die Persönlichkeitsrechte des Garagentors. Gut, die kann ich auch streichen. An Martin Walsers Roman Wollten Sie nicht denken, das haben wir besprochen. Der Blick in die technische Ermittlungsarbeit hier. Ist es faszinierend? Ist es gruselig? Ist es einfach nur die Fortsetzung der Kriminalistik mit anderen Mitteln?
Ja, es ist faszinierend, als auch die Fortsetzung mit anderen, das heißt neueren Mitteln. Ich finde das jetzt nicht besonders überraschend, weil die Geräte haben ja genau das getan, was sie tun sollten. Und wie schon bei Agatha Christie oder Hercule Poirot, entwickelt sich die Kriminalistik mit dem Fortschreiten der Kriminaltechnik. Und nutzt seltsame Instrumente wie Uhren, Glockenschläge, Staubpartikel, Fußspuren und Ähnliches. Und wer eine Fitnessuhr am Handgelenk trägt, auf dem Puls aufgezeichnet wird, oder Handys, auf dem der Standort aufgezeichnet wird, der muss sich halt gewahr sein, dass das alles Hilfsmittel sind, die dann auch ausgewertet werden können.
Ja, das Navigationssystem im Fahrzeug und die Aufzeichnung der Daten, auch wenn man keine Route angegeben hat, ist, glaube ich, auch was viele Leute unterschätzen.
Und die sowieso, je nachdem, was man für Sonderdienste da anklickt, die man da geboten kriegt, die Abgleich mit anderen Fahrzeugen, das ist ja fast unbegrenzt, was man heute alles in diesen neuen großen Systemen, cloudgestützten Systemen in Echtzeit als Serviceleistung anbieten kann. Das macht das Leben möglicherweise, wenn man nicht völlig den Überblick verliert, ein bisschen leichter. Führt aber natürlich auch dazu, dass man wirklich in extremer Weise nachvollziehbar ist, dass die Aktivitäten nachvollziehbar werden. Ganz abgesehen davon, wenn Sie ein elektronisches Fahrtenbuch führen, dass dann auch das schon sehr genau sagt, wann Sie vor welchem Haus gestanden haben und wie lange und wie schnell Sie gefahren sind. Sie können ja das alles eingeben und wenn Sie Ihrer Automarke auch noch dabei helfen wollen, Ihre IT fortzuentwickeln, dann übertragen Sie noch viel mehr
Daten. Mehr Daten,
ja. Gleichzeitig werden Sie die ganze Zeit gefilmt und Ihre Stimme steht immer in ständigem Kontakt mit Herrn Mercedes und einer anderen freundlichen Dame.
Und es gibt auch andere Autohersteller.
Sag ich ja gerade.
Ja, genau. Mein Handy sagt mir dann immer von hier aus noch so und so viele Minuten bis nach Hause und ich frage mich dann immer, wann ich dem Handy eigentlich jemals gesagt habe, wo mein Zuhause ist.
Da müssen wir mal schauen, dass
das richtige Zuhause ist.
Das empfiehlt sich natürlich auf jeden Fall und Sie können das aber überprüfen, indem Sie einfach mal die Einstellung zu Hause Ihres Handys irgendwie versuchen rauszukriegen.
Das mache ich mal, aber aktiv gesagt habe ich das dem nie. Und ich glaube, es war Hansi Hinterseher, der sagte, zu Hause ist da, wo die Rechnung hinkommt.
Das ist eine plausible Antwort.
Der Flugmodus, den habe ich hier noch auf der Liste. Unstrittig hat der Verurteilte sein Handy eine längere Zeit in den Flugmodus gestellt. Macht jeder von uns, denke ich, gelegentlich mal. Einige von uns fragen sich, ob sie es vielleicht häufiger machen sollten. Aber daraus jetzt als ein Indiz etwas gegen ihn abzuleiten, funktioniert im Rahmen einer größeren Kette oder natürlich, alleine nicht?
Alleine wahrscheinlich nicht. Man würde halt fragen, warum haben sie uns das ausgestellt? Dann sagt er halt irgendwie, weil ich nicht angerufen werden wollte, weil ich dachte, ich will jetzt nicht erreichbar sein und wollte mit meinen Kindern ungestört am Rhein spielen oder irgendwelche Gründe. Die können dann plausibel sein oder auch nicht. Aber im Zusammenhang mit zahlreichen anderen Indizien, die das Landgericht aufgeführt hat, war es halt ein Indiz, das auch seine Einlassung in Frage gestellt hat.
Wenn wir das Ganze nochmal auf eine Metaebene heben, wir reden so viel über Datenschutz, wir haben so viele Punkte, manchmal sogar bei polizeilichen Ermittlungen, wo Datenschutzregeln uns Dinge im Alltag schwerer machen, als sie sein müssten. Und auf der anderen Seite sehen wir hier an diesem konkreten Beispiel im Fall und an all den Beispielen, die wir gerade noch über Auto und Servicepakete und so besprochen haben, wie viel Daten wir absolut freiwillig andauernd preisgeben. Ist das nicht eigentlich völlig schizophren und an einem ziemlichen Ungleichgewicht zueinander, dass wir auf der einen Seite immer Datenschutz schreien oder entgegengeschrien bekommen und auf der anderen Seite die Daten megabyteweise einsammeln und horten?
Das ist in der Tat widersprüchlich, wobei man auch dazu sagen muss, dass natürlich auch gegen den Datenschutz im Allgemeinen oder sagen wir mal für die angehende Rentnergeneration nach dem Stand von 1983, also das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts.
Informationelle Selbstbestimmung.
Ja, das wäre ja heute fast nicht mehr, ist ja nur noch ein historischer Begriff. Dass natürlich von Anfang an gesagt wurde, der Datenschutz darf niemals Täterschutz sein und so weiter und so weiter. Sie kennen die endlose Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung und Ähnliches. Also es wird ja schon seit vielen Jahren oder Jahrzehnten wird ja immer gesagt, ja, wer nichts zu verbergen hat, muss auch nichts befürchten. Es wird darum ständig gestritten. Und natürlich muss man auf jeden Fall sagen, so eine naive Datenschutzvorstellung, die dann teilweise in der bürokratischen Realität der Datenschutzgrundverordnung sich dann abbildet, die wird von den meisten Menschen heutzutage praktisch nicht ernst genommen in ihrem persönlichen Leben. Ja, die melden sich bei 20 oder 200 verschiedenen Apps an und Anbietern, die alles Mögliche abfragen und Zugriff auf ihre Kamera haben und weiß der Kuckuck was. Und kein Mensch weiß, was mit diesen Daten passiert, an wen die verkauft werden. Natürlich in den allermeisten Fällen werden die verkauft, um ihnen dann sinnlose Werbung zuzuleiten. Aber sie werden natürlich auch zur Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt, um diese Werbung zu personalisieren und so weiter. Und all diese Profile, die liegen ja alle in irgendwelcher Cloud rum und können natürlich auch für andere Dinge genutzt werden, wenn sie denn genutzt werden sollen. Und dass die Zugriffe darauf, sagen wir mal, in Notfällen oder in den Fällen, die als solche dann definiert werden, dann doch, sagen wir mal, sehr weitgehend möglich sind, das sollte man inzwischen auch irgendwie wissen. Also natürlich ist es hochgradig widersprüchlich. Es wird ständig davor gewarnt, aber das Bewusstsein als Gefahrbewusstsein hat extrem nachgelassen.
Die höchstpersönlichsten Daten gebe ich irgendwelchen App-Anbietern preis. Die höchstpersönlichen Fotos verschicke ich mit Diensten, in deren AGBs drinsteht, dass die Nutzungsrechte an den Bildern quasi vollumfänglich an die Konzerne gehen. Und wenn es darum geht, den Täter eines überfahrenen Lkw-Fahrers auf der Raststätte zu finden, durch die Polizei und durch die Staatsanwaltschaft, darf ich nicht an die Mautdaten ran. Mir will das nicht einleuchten, so in der Gesamtbetrachtung.
Nein, das ist genau das, was ich mit widersprüchlich gemeint habe.
Ja.
Um eine bürokratische Naivität. Das sehe ich auch so. Ja.
Fällt uns noch etwas ein zu diesem Fall?
Mir fehlt zum Beispiel eine wunderschöne Überschrift der Bild-Zeitung auf vom 28. März 2023, die Überschrift lautet, er schwor ihr ewige Liebe, dann stach er zu. Oder auch von irgendeinem Kuss war die Rede, auch in derselben Zeitung. Wobei man sagen muss, dieser Schwur der ewigen Liebe und der Kuss fand 5 Jahre vor der Tat statt. Also im Frühling dieser Beziehung. Das ist eine doch seltsam anmutende, also geradezu abstoßende Weise, diese Dinge auszuschlachten. Das ist zwar üblich, aber trotzdem nicht schön, finde ich. Und zeigt halt die eine Seite der Sache. In gewissem Zusammenhang damit steht eine Bewertung, die dann immer wieder vorgebracht wurde. In der Presse sage ich jetzt nicht im Urteil. Das Urteil selbst habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, sondern nur die Pressemitteilungen. Er tötete die Mutter seiner Kinder. Beispielsweise, also was sollen uns diese Worte sagen? Er tötet die Mutter seiner Kinder. Oder besonders ihm anzulasten ist, dass er 2 Kindern die Mutter nahm. Das ist eine Diskussion, die auch beim Bundesgerichtshof oder sagen wir in der Rechtsprechung schon längere Zeit geführt wurde. Es ist halt die Frage, ob man das beispielsweise schuld- und straferhöhend werten darf. Ja? Er nahm dem Bruder seine Schwester oder sowas. Ja? Also es gibt noch ein weiteres Opfer. Das ist mit Vorsicht zu genießen, kann man jetzt auch nur so Richtung Tatgericht und so weiter sagen. Das sind alles solche aus der Empörung erwachsende Gesichtspunkte, die da gelegentlich einfließen. Und da muss man aber sehr vorsichtig sein, weil der Tatbestand des Totschlags ja eigentlich nicht dazu da ist, Kinder davor zu schützen, keine Mutter mehr zu haben, um das mal so auszudrücken. Es ist, glaube ich, in der Rechtsprechung inzwischen durchaus entschieden, dass man in diesem speziellen Fall, er nahm 2 kleinen Kindern die Mutter, dass man sowas schon werten darf bei der Strafzumessung.
Weil wir ja eigentlich sagen, ein Leben ist ein Leben und nicht mehr und nicht weniger.
So ist es. Und wenn jemand keine Angehörigen hat, die dann schwer betroffen sind,
dann wird man zum minderschweren Fall.
Dann ist es eigentlich nicht schuldmindernd.
Ja.
Andererseits muss man sagen, wenn einer zufällig halt Angehörige hat, die besonders schwer betroffen sind, ist es natürlich auch eine Auswirkung auf Dritte, die man schon auch im Sachzusammenhang würdigen kann. Also es ist jedenfalls nicht völlig von der Hand zu weisen, aber es ist auch nicht unproblematisch, solche Strafzumessungsgründe zu nennen. Ich weiß gar nicht, ob das Landgericht die genannt hat, aber die Presse hat sie genannt. Ja. Dann ist mir aufgefallen, dass halt, wie in solchen Fällen üblich, auch das ist eine Anregung, immer darüber nachzudenken, wenn man sowas liest, dass halt wieder doch so ein Bild gemalt wurde. Es war eine Bilderbuchfamilie. Er feierte Fastnacht und war ein ganz normaler Mensch. Und dann 26 Stiche gegen diese arme Ehefrau. Das deutet halt wieder so an, da gibt es so eine Fassade von Normalität und hinter der Fassade lauert dann sowas Schreckliches, sowas ganz Furchtbares. Ja. Und er wirkte doch ganz normal. Was soll das sein? Eine Normalität, ja? Und wie wird die definiert? Ja, dass einer Fastnacht feiert oder irgendwie in Urlaub fährt, ja? Oder früher mal verliebt war. Das sind ja alles Gesichtspunkte. Ja. Es ist ja nicht so, dass Menschen, die Totschlag oder Tötungsdelikte allgemein begehen, dass die in ihrem ganzen Leben permanent auffällig sind, ja? Schreckliche Dinge sagen oder finster dreinblicken oder so. Das ist halt so nicht. Und durch solche Formulierungen wird der Eindruck erzeugt, als ob da sowas ganz anderes dahinter schlummert noch immer, als ob es so eine dunkle Welt dahinter gibt. Und das finde ich auffällig.
Und ja, ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es, wenn wir es jetzt mal medienkritisch grundsätzlicher betrachten, dass es immer damit zu tun hat, wie sehr ein Fall im jeweiligen Milieu auch als emotional und auch als besonders gravierend empfunden wird. Denn ich hatte das eingangs gesagt, das haben wir hier selbst in der Redaktion erlebt und das hat man in der Region ganz stark gespürt, dass eben, weil das Opfer sehr beliebt und sehr bekannt war, dass das dann nochmal verstärkend das Entsetzen über die Tat hervorgerufen hat. Und das merken dann eben auch Reporterinnen und Reporter des Boulevards und bedienen dann genau diese Klangfarbe, meine Unterstellung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, weil sie wissen, das verkauft sich dann gerade in der Region halt nochmal doppelt gut. Wenn ich dieses Entsetzen nochmal verstärke und nochmal diese Diskrepanz zwischen der Tat und dem vermeintlich heilen Leben nochmal mit dem stärkeren Strich zeichne.
So ist es, ja. Und eine letzte Bemerkung noch wollte ich machen, nämlich die badischen neuesten Nachrichten sind hervorgetreten mit einem Artikel mit der Überschrift Die Rolle einer Banane im Mordprozess. Auch sehr interessant, habe ich mit Aufmerksamkeit gelesen.
Das habe ich in Details nicht vor Augen, aber wenn darum, die Banane denn wichtig war?
Ja, sie ist indiziell wichtig, sie ist als Forschungsgegenstand wichtig. Ich will es kurz darstellen, um 13:49 Uhr sinkt der Puls ab, wir sind wieder bei der Uhr. Und die Schritte hören auf. Dann folgt eine Stunde lang gar nichts. Und um 14:58 Uhr zeichnet die Uhr dann nochmal einen Puls von 104 auf. Das ist natürlich erstaunlich, weil man sagt, dann wird es ja wohl noch gelebt haben. Diese Frage haben sich die Sachverständigen des LKA auch gestellt und haben dann dem Gericht mitgeteilt, wie überhaupt die Pulsfrequenz, also die Herzfrequenz mit solchen Uhren festgestellt wird, nämlich optisch mittels Infrarotlicht, dem halt das Blut sozusagen mit Infrarotlicht bestrahlt wird und dann irgendwie es reflektiert und daraus kann man das errechnen. Das ist also eine errechnete, nicht etwa durch Erschütterung verursachte Registrierung der Herzfrequenz. Und jetzt gibt's interessante Experimente, wie ich jetzt da gelernt habe. Wenn man eine solche Uhr um eine Klopapierinnenrolle bindet, macht sie nichts. Dann hört sie halt auf zu zählen. Während, wenn man sie um eine Banane bindet oder um eine Salatgurke, kann es vorkommen, dass sie eine Herzfrequenz der Banane aufzeichnet. Das könnte dadurch...
Das ist die Spinne aus der Yucca-Palme.
Nein, nein, nein. Es kann durch irgendwelche Interaktionen zwischen der Bananenkonsistenz und dem Infrarotlicht passieren, unter bestimmten Umständen. Und bei Gurken auch.
Geht's Ihnen jetzt wie mir, dass wir uns gerade das Landeskriminalamt vorstellen, einen Labortisch, auf dem Gurken und Bananen liegen, die von Fitnesstreckern umschlossen
ja,
sind?
Ja, das habe ich mir genauso vorgestellt. Die Frucht reflektiert das Licht der LED. Und deshalb verwechselt die Uhr die Banane mit einer menschlichen Hand. Bei einem Versuch des LKA mit einer Gurke und einer Fitnessuhr auch ein Puls. Also die Gurke hatte auch Puls. Das heißt aber für den Prozess nichts, sondern man vermutet, dass das Blut am Handgelenk des Opfers die Infrarotstrahlen halt durch irgendwelche Umstände dann anders reflektiert hat und dass deshalb dann die Uhr plötzlich nochmal ganz kurz einen Puls aufzeichnet, der aber ein solcher gar nicht war. Das ist eine kleine Erklärung, wie sowas zustande kommt.
Mir war das in Lenas Pressedossier entgangen. Ich danke für diese Anekdote und bin beruhigt, dass wir jetzt, wo wir die Erklärung kennen, trotzdem wissen, dass das Landeskriminalamt keine Gurkentruppe ist.
Selbstverständlich nicht.
Das war der Fall der Fitnessuhr. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl und Alex Kota auf der anderen Seite der Scheibe. Machen wir doch gerade noch einen kleinen Test, nachdem wir schon Führerscheine neulich getestet haben. Darf ich mal eure Uhren sehen? Sind da Fitness-Tracker zu sehen? Alex hat gar keine Uhr an. Beide sind zeitlos. Sehr gut. SWR Kultur, das zeitlose Programm. Außerdem danke an Chris Eckert, Sonja Hase, Lena Wernhöfer und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben oder uns die Daten Ihrer Uhr übermitteln wollen, die E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter blinkt.
Hallo Holger, hallo Thomas Fischer, hier ist Christoph Heinzle vom NDR und wir haben einen neuen Podcast, den ich euch empfehlen möchte. Killed in Action, Trauma Bundeswehr. Darin geht es um Soldatinnen und Soldaten, die aus dem Einsatz traumatisiert heimgekehrt sind und dann nicht nur mit ihrer Erkrankung zu kämpfen haben, sondern auch mit der Bundeswehr. Einmal endete das in einem True-Crime-Fall, als der Afghanistan-Veteran Stefano B. in einem Café in Ulm Geiseln genommen und einen Polizeigroßeinsatz ausgelöst hat. Er wollte sich von der Polizei erschießen lassen, weil seine eigenen Suizidversuche bisher nicht geklappt hatten. Was ein Trauma also mit Soldaten macht und warum sich viele von der Bundeswehr alleingelassen fühlen, teils Jahrzehnte um Anerkennung kämpfen müssen, und was das mit dem Image der Bundeswehr macht, die ja mehr Soldaten braucht, darum geht es in Killed in Action, Trauma Bundeswehr, jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank für diese Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über den tragischen Tod von Tutsche A. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.